Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. In Brüssel geht die Angst um, dass auch Italien in den Strudel der Euro-Krise gerät. Die Finanzminister tagen. Und wir fragen den Chef von Standard & Poor's Deutschland, sind die Ratingagenturen schuld an der Krise mit ihren Bewertungen?
Was wir im Moment durchaus nachvollziehen können, dass diese Meinungen unangenehm sind. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass sowohl Kapitalmarktteilnehmer wie aber auch Steuerzahler unsere klaren Worte zu schätzen wissen.
Außerdem, wie gestritten wird um Palästina hier in der Schweiz und am Nullpunkt der Donau, die Reportage aus Sulina. Hier am Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Die Schuldenkrise in Europa ist zurzeit das große Thema in Brüssel. Dort beraten die Finanzminister der 17 Euro-Länder. Beim Treffen geht es nicht nur um ein zweites Rettungspaket für Griechenland. Laut Angaben von Diplomaten wird auch über die Lage anderer verschuldeter Staaten gesprochen, wie zum Beispiel Italien. Die Verunsicherung wegen der Schuldenkrise hat sich erneut auf den Eurokurs ausgewirkt. Er erreichte einen neuen Tiefststand und wird zurzeit zu 1.1722 gehandelt. Die übrigen Börsendaten von Thomson Reuters: Der Dollar wird zu 83,51 gehandelt. Der Swiss Market Index schloss bei 6.053 Punkten minus 1,6%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 12.522 Punkten minus 1,1%. Der Chemiekonzern Lonza will die US-Firma Arch Chemicals kaufen. Die Übernahme aller Aktien kostet 1,4 Milliarden Dollar. Arch stellt insbesondere Mittel her, um schädliche Mikroorganismen zu zerstören. Die Firma beschäftigt 3000 Mitarbeiter. Momentan erzielt Lonza die Hälfte des Umsatzes damit, Arzneimittel für große Pharmakonzerne herzustellen. Nach der Integration von Arch Chemicals soll es nur noch gut ein Drittel sein, damit sinke die Abhängigkeit von einer Branche. Die Fluggesellschaft Swiss hat ihre Halbjahreszahlen bekannt gegeben. Sie transportierte in den ersten 6 Monaten 10% mehr Passagiere als in der Vorjahresperiode. Damals hatte die Aschewolke aus Island den europäischen Flugverkehr beeinträchtigt. Die Auslastung im ersten halben Jahr blieb praktisch unverändert und lag bei knapp 80%. Das Unwetter von gestern Sonntag hat im Kanton Appenzell Ausserrhoden einen Sachschaden von rund 10 Millionen Franken angerichtet. Das teilten die Kantonsbehörden mit. In Schwelbrunn und Herisau konnten bis zur Stunde nicht alle Familien in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Die Strecke Herisau-Urnäsch der Appenzeller Bahnen ist für mehrere Wochen nicht befahrbar. Das Technorama in Winterthur erhält für seine Erweiterung 4,7 Millionen Franken aus dem Zürcher Lotteriefonds. Das hat das Zürcher Kantonsparlament entschieden. Der Kanton kommt damit für die Hälfte der gesamten Baukosten auf. Das Technik- und Naturwissenschaftszentrum will bis nächsten Sommer sein Jugendlabor vergrößern und zusätzliche Workshops anbieten. Außerdem soll ein Teil der Fassade saniert werden, um Energie zu sparen. Geplant ist auch der Bau einer Solaranlage. Im Süden von Zypern hat die Explosion von Munitionscontainern einen ganzen Marinestützpunkt zerstört. Laut offiziellen Angaben starben mindestens 12 Menschen, mehr als 60 wurden verletzt. Die Explosion beschädigte auch das größte Kraftwerk Zyperns. In weiten Teilen der Insel fiel der Strom aus. Auch das Mobilfunknetz auf der Ferieninsel brach immer wieder zusammen. Die genaue Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt. Die zyprische Regierung geht von einem Unfall aus. Vermutlich sei die Munition nicht nach Vorschrift gelagert worden, hieß es. Der zyprische Verteidigungsminister trat zurück. Die Regierung rief eine 3-tägige Staatstrauer aus. Im bosnischen Srebrenica haben rund 30.000 Menschen an der Gedenkfeier für den Völkermord vor 16 Jahren teilgenommen. Serbische Verbände hatten dort mehr als 8.000 muslimische Knaben und Männer ermordet. Zahlreiche Teilnehmer der religiösen Feier drückten ihre Genugtuung aus. Dies, weil sich der Befehlshaber des Massakers, der serbische General Mladic, seit dem letzten Monat vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten muss. Rund 300 Anhänger des syrischen Regimes haben in Damaskus gegen Frankreich und die USA demonstriert. Sie warfen Steine und Eier auf die Botschaften der beiden Länder. Nach Angaben von Augenzeugen wurde dabei niemand verletzt. Die Sympathisanten des syrischen Präsidenten Assad protestierten mit Sprechchören gegen die Einmischung aus dem Ausland. Die Botschafter von Frankreich und den USA hatten letzte Woche die Stadt Hama besucht und sich solidarisch gezeigt mit den Regimegegnern. Die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin hört auf. Ariella Käslin hat in Luzern überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben. Zur Begründung sagte die 23-Jährige, sie wäre nicht mehr imstande gewesen, mit letzter Konsequenz Spitzensport zu betreiben. Damit hätte sie auch ihre eigenen Ansprüche nicht mehr erfüllen können. Ariella Käslin, die dreimal Sportlerin des Jahres war, ist mehrfache Schweizer Meisterin im Kunstturnen. Zu ihren internationalen Erfolgen gehört unter anderem der Sieg der Europameisterschaft 2009. Gökhan Indler, der Captain der Schweizer Nationalmannschaft, wechselt, wie erwartet, von Udinese zu Napoli. Indler unterschrieb einen 5-Jahres-Vertrag. Die Ablösesumme von 21 Millionen Franken bedeutet Schweizer Rekord. Das Wetter. Am Abend bleibt es meist trocken. In den Bergen gibt es örtlich kurzen und heftigen Regen. Morgen Dienstag ist es im Norden oft sonnig und bis 34 Grad heiß. Gegen Abend gibt es lokal teils heftige Gewitter, vor allem im Westen. In den Tessiner Alpen gibt es tagsüber immer wieder Schauer. Sonst ist es im Süden oft sonnig bei 30 Grad. In der Nacht auf Mittwoch und am Mittwoch selber muss zum Teil mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Die Temperatur erreicht 24 bis 30 Grad.
Euro-Krise. Die Finanzminister sorgen sich um Italien und wir fragen den Chef von Standard & Poor's Deutschland, ob die Ratingagenturen Euro-Staaten in den Bankrott treiben. Dann sind bald auch die Amerikaner pleite. Präsident Obama redet der Opposition ins Gewissen. Außerdem soll Palästina im Herbst ein Staat werden. Das diplomatische Seilziehen ist längst angelaufen, auch in der Schweiz. Und schließlich...
Paru Surina, Paru Nou, von der Ischida, la Borsaria Dunari in Maria Negra.
Auf Donaufahrt am Schwarzen Meer. Besuch in Sulina, das eine große Geschichte hat, aber eine ungewisse Zukunft. Die Reportage hier im Echo der Zeit. Treffen der Euro-Finanzminister sind derzeit jedes Mal Krisentreffen. Heute kriselt es gleich an zwei Fronten. Zum einen gibt es Anzeichen, dass Italien angesteckt werden könnte von der Krise in Griechenland, Irland und Portugal. Und zum anderen gibt es immer noch keine Anzeichen dafür, dass man sich auf ein zweites Hilfsprogramm für Griechenland einigen kann. Urs Bruder berichtet.
Der deutsche Finanzminister Schäuble versuchte heute Nachmittag zu beruhigen.
Das ist alles die übliche Aufregung vor solchen Sitzungen. Das muss man auch nicht so ernst nehmen. Italien ist auf einem guten Weg.
Die Märkte sehen das anders. Italienische Staatsanleihen werden zwar noch lange nicht für so gefährlich gehalten wie griechische, irische, portugiesische oder spanische. Aber wenn Italien jetzt Geld aufnehme, müsste es doppelt so hohe Zinsen bezahlen wie Deutschland. Investoren stoßen die Papiere ab, die Versicherung gegen einen Ausfall kostet mehr denn je. Kurz, die Märkte fürchten, dass jetzt auch Italien und damit die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone von der Schuldenkrise erfasst werden könnte. Neue Gerüchte, wonach man jetzt sogar bei der Europäischen Zentralbank eine Verdoppelung des Euro-Rettungsschirmes von 750 Milliarden auf 1,5 Billionen Euro für angezeigt halte, wirkten da wie Zunder. Dennoch wollte auch die österreichische Finanzministerin Vector nichts von einer Ansteckung Italiens durch Griechenland wissen.
Ich glaube, dass wir Minister schon signalisieren müssen, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden muss, dass es keinen Zickzackkurs gibt, sondern dass es kontinuierlich am Stabilisieren ist und dass wir uns nicht treiben lassen.
Doch die Verhandlungen um ein zweites Hilfsprogramm für Griechenland erinnern stark genau an das, an treiben lassen. Seit Wochen ringen die Finanzministerien Europas mit den großen privaten Gläubigern Griechenlands, also vor allem den Banken und Versicherungen, um deren Beitrag zu diesem Hilfsprogramm. Immer wieder wurden Resultate versprochen, immer wieder wurden die Resultate verschoben. Und das liegt wohl auch daran, dass die Euro-Länder ein Ziel definiert haben, das nicht gerade zum Zickzack, aber doch zu einem beinahe unmöglichen Spagat verpflichtet. Freiwillig sollen die Banken sich beteiligen und substanziell soll ihr Beitrag sein. Der deutsche Finanzminister wollte heute Nachmittag von dieser Vorgabe kein Jota abrücken.
Na gut, es ist ja so beschlossen. Das ist ja eine klare Beschlusslage. Wir müssen ja nicht jede Woche neue Beschlüsse fassen.
Die Folge, auch heute noch konnte man die Finanzminister in zwei Lager einteilen. Die einen, etwa der Niederländer, der Jager, unterstreichen, dass die private Beteiligung vor allem substanziell sein müsse.
We do pursue on a voluntary basis, but substantial private sector involvement is for the Netherlands and Germany as well a precondition. And some rating agencies are saying,
das sei eine Vorbedingung für die Niederlande wie für Deutschland. Wenn die Ratingagenturen die Beteiligung dann nicht mehr als freiwillig einstufen, scheint ihm das letztlich egal. Zu den Finanzministern des anderen Lagers gehört etwa der Belgier Reinders. Man werde sich heute auf die Freiwilligkeit als Grundvoraussetzung einigen können. Und, fuhr er fort mit Blick auf Italien, man werde sich einigen müssen. Denn man müsse die Probleme der Eurozone einzäunen auf Griechenland, Portugal und Irland, zum Beispiel heute mit einer guten Diskussion über die Beteiligung privater Gläubiger am nächsten Hilfsprogramm für Griechenland.
Urs Pruderer berichtete aus Brüssel. Italien verwarnt, Portugal auf Ramsch-Status, das stolze Griechenland sogar schlechter bewertet als die Fidschi-Inseln oder das völlig zerrüttete Pakistan. Kaum nehmen die Europäer jeweils einen neuen Anlauf zur Linderung ihrer Währungskrise, kommen die Ratingagenturen und hauen eins drauf. Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Drei amerikanische Privatunternehmen dominieren den Markt und im Europoker sind sie inzwischen zum großen Feindbild der Politik avanciert. Sie entschieden über das Schicksal ganzer Volkswirtschaften und ihrer Bürger und das aus der Hüfte heraus und ohne jedes Verantwortungsbewusstsein, so der Vorwurf. Wir lassen uns den Euro nicht kaputt machen von den Ratingagenturen, heißt es in den europäischen Hauptstädten. Wie reagieren aber die Angeschossenen selbst auf die Kritik? Ich fragte Thorsten Hinrichs, den Chef von Standard & Poor's Deutschland.
Ratings sind eine vorwärtsblickende Meinung zur zukünftigen Bonität von Schuldnern. Und in diesem Zusammenhang äußern wir unsere unabhängigen Meinungen, wo wir im Moment durchaus nachvollziehen können, dass diese Meinungen unangenehm sind, gerade in schwierigen Zeiten wie heute. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass sowohl Kapitalmarktteilnehmer wie aber auch Steuerzahler unsere klaren Worte zu schätzen wissen.
Sie sagen selbst vorwärtsblickende Meinung, also eine exakte Wissenschaft ist das keineswegs. Sie halten Kennzahlen gegeneinander und müssen die gewichten und daraus Wahrscheinlichkeiten ableiten. Das ist zwingend auch ein subjektives Geschäft.
Es ist in der Tat eine Mischung aus objektiver Zahlenanalyse und subjektiver Bewertung. Ratings sind kein Ableiten von Ausfallwahrscheinlichkeiten, so wie Sie es gerade dargestellt haben, sondern Ratings sind eine relative Rangreihung von Bonität. Es ist also ein relativer Vergleich von Firmen, von Banken, von Staaten miteinander. Und in diesem Vergleich wird ein weltweit einheitlicher Maßstab für Bonität geschaffen. Das heißt, ja, es ist ein Teil Finanzmathematik und es ist ein anderer Teil Bewertung.
Und da gibt es eben den Vorwurf, dass Sie mit den Wölfen heulen, also tendenziell Trends verstärken und herbeireden, statt gegen den Trend zu argumentieren.
Diesen Vorwurf halte ich für unhaltbar. Unsere Ratings basieren auf sehr transparent gemachten und veröffentlichten Kriterien. Jedermann kann auf unserer Webseite www.standardandpoors.com mit Hilfe von zwei Klicks zu unseren Kriterien vorstoßen. Und die Prozesse, wie unsere Ratings erstellt werden, sind sehr gründlich und münden in einer Debatte in einem Ratingkomitee, was die Ratings bestimmt.
Aber warum haben Sie denn nicht viel früher gewarnt gegen den Trend, eben zum Beispiel im Falle der großen Subprime-Krise, wo fast das weltweite Finanzsystem aus den Hangeln gehoben wurde, ohne dass das jemand vorausgesagt hätte? Oder jetzt auch im Fall Griechenland, da hätte man ja schon vor Jahren vor griechischen Staatspapieren warnen müssen, nicht erst jetzt, seit die Krise akut ist.
Was leider vielfach am Markt so nicht wahrgenommen wurde, wir haben bereits in 2004 unsere Meinung zu Griechenland geändert und Griechenland herabgestuft.
Aber B-klassig wurde Griechenland erst vor einem Jahr.
Das ist korrekt, aber die Abstufung begann in 2004. Und zu dem Zeitpunkt damals war diese Spirale, die sich inzwischen in Gang gesetzt hat, bezüglich Verteuerung der Refinanzierung und Verschlechterung der Bonität und dem Greifen oder auch Nichtgreifen von Hilfsmaßnahmen, natürlich noch nicht absehbar.
Sie sprachen von weltweit einheitlichen Standards. Da liegt ein anderer Vorwurf drin, nämlich Sie hätten eine Art amerikanische Brille auf beim Lesen spezifisch europäischer Verhältnisse mit Kapitalmärkten, die ganz anders strukturiert sind, viel weniger spekulativ auch. Mit anderen Worten, es fehlt Ihnen eigentlich das Verständnis für Europa.
Dem möchte ich zwei Argumente entgegenhalten. Das erste Argument ist, dass wir in Europa mit weit über 300 Analysten präsent sind. Wir haben in Europa 7 Niederlassungen. Und wir haben einen globalen Standard, den wir allerdings mit lokaler Marktkenntnis umsetzen. Allein in Frankfurt haben wir über 100 Mitarbeiter.
Sind Sie genügend transparent?
Das Thema Transparenz wird immer wieder gerne hochgebracht. Hier verweise ich nochmal darauf, dass sämtliche Ratingkriterien, also die analytischen Grundlagen für unsere Entscheidungsfindung, auf den Webseiten veröffentlicht sind. Wir gehen auch noch einen Schritt weiter. Jede Kriterienveränderung, wie wir sie jetzt kürzlich vorgenommen haben, zum Beispiel im Bankensektor, aber auch beim Rating von Staatsanleihen, wird im Vorfeld längere Zeit in einem Konsultationsprozess dem Kapitalmärkten zur Kenntnis gebracht und wir nehmen Kommentare und Anregungen auf und bauen diese in unsere letztliche Kriterienformulierung auch ein.
Aber welche Schlüsse Sie aus diesen Kriterien dann jeweils ziehen, dieser Prozess, der bleibt geheim.
Der bleibt lange nicht geheim, weil diese Gründe für die jeweiligen Ratings in den Analysen publiziert werden und immer wieder Referenz genommen wird auf die passenden Stellen in den Ratingkriterien.
Tatsache ist, wie auch immer, die Qualität Ihrer Beurteilung ist, Sie verschlimmern die Krisen jeweils mit Ihren Herabstufungen, das schreckt Investoren ab und verteuert dann sogleich auch um Milliarden die Kreditaufnahme. Ist das nicht ein Problem?
Wir kommentieren die Bonitätssituation, so wie wir sie im Augenblick wahrnehmen, wie wir sie im Augenblick sehen. Das tun wir nicht mit einem sehr kurzen Zeithorizont, sondern wir versuchen im Normalfall durch einen Konjunkturzyklus hindurch, wenn man sich in einer schwierigen Situation befindet, wie jetzt bei den europäischen Peripheriestaaten, auch in etwas kürzerem Zyklus, aber nicht als Reaktion auf was Märkte gerade tun.
Eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung sehen Sie die nicht, denn man kann ja nicht wegdiskutieren, dass ganze Volkswirtschaften kein Geld mehr leihen können oder zu exorbitanten Risikozuschlägen, nur wenn sie den Daumen nach unten halten. Und das hat ja Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Renten und so weiter.
Die Investitionsentscheidung von Anlegern erfolgt zum einen nicht ausschließlich auf Bonitätsüberlegungen, und das ist das Einzige, zu dem wir uns äußern, und ist am Ende des Tages die Entscheidung eines jeweiligen Investors. Unsere Verantwortung ist es, für Transparenz zu sorgen und unabhängig und objektiv zu Bonitätsausblicken Stellung zu nehmen.
Die Europäer sehen das aber ganz anders. Die diskutieren, ob sie nicht eine europäische Ratingagentur schaffen sollten als gewissermaßen seriösere Alternative, wie Sie sagen, und Konkurrenz zu ihnen. Wie stellen Sie sich dazu?
Wir befürworten durchaus die Schaffung einer größeren Meinungsvielfalt, da diese zu informierteren Anlageentscheidungen seitens der Investoren kommen kann. Eine neue Ratingagentur wird zunächst vor allem ihre Unabhängigkeit und Objektivität zu beweisen haben und danach weltweit über alle Anlageformen hinweg einen einheitlichen Maßstab für Bonität entwickeln müssen. Es fällt mir allerdings schwer zu glauben, dass eine europäische Agentur fundamental zu anderen Ratingergebnissen kommen kann, als Standard & Poor's das in den letzten Wochen getan hat.
Sagt Thorsten Hinrichs, Geschäftsführer von Standard & Poor's Deutschland. Noch rund 3 Wochen und die USA sind zahlungsunfähig, zumindest wenn der Kongress die Schuldenobergrenze nicht per Gesetz anhebt. Um das den Republikanern schmackhaft zu machen, schlug Präsident Obama vor, über die nächsten 10 Jahre $4 Billionen einzusparen. Doch in der Nacht auf heute trennten sich Demokraten und Republikaner nach nur 75 Minuten ohne Ergebnis. Vor rund einer Stunde trat Obama an die Öffentlichkeit mit dem Ziel, Druck aufs Parlament zu machen und die Zahlungsunfähigkeit der USA doch noch abzuwenden. Aus Washington, Peter Vögerli.
Im Grunde sind sich Demokraten und Republikaner einig. Wenn die enorme Staatsverschuldung nicht abgebaut wird, sind die USA langfristig nur noch eine Schuldengroßmacht. Deshalb soll die gesetzlich definierte Höchstgrenze der Staatsverschuldung von $14,3 Milliarden nur dann angehoben werden, wenn gleichzeitig langfristig massiv gespart wird. Zur allgemeinen Überraschung hatten sich Präsident Obama und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses John Boehner vor dem Wochenende sogar auf einen großen Wurf geeinigt. 4 Billionen sollten in den nächsten 10 Jahren eingespart werden. Damit würde die Staatsverschuldung in den nächsten 10 Jahren nur noch um 5 statt um $9,5 Billionen wachsen. Und beide Seiten hätten signifikante Zugeständnisse gemacht. Die Demokraten hätten Kostensenkungen bei den Sozialversicherungen zugestimmt, die Republikaner einem Abbau von Steuervergünstigungen um $800 Milliarden, namentlich für die Reichen, was ein knappes Viertel des Gesamtpaketes ausgemacht hätte. Doch der Präsident und der republikanische Spitzenpolitiker Boehner hatten die Rechnung ohne die Basis gemacht. Namens des linken Flügels der Demokraten erklärte Nancy Pelosi, keine Staatssanierung und keine Steuersenkungen für die Reichen auf Kosten der Älteren und der Arbeiterfamilien.
We are not going to reduce the deficit or subsidize tax cuts for the rich on the backs of America's seniors and working families.
Und vor allem auf enormen Druck der Tea Party erklärte der republikanische Senator Mitch McConnell, keine Steuererhöhungen angesichts von 9,2% Arbeitslosigkeit und einem Nulljobwachstum im Juni.
Well, we have 9.2% unemployment. Their prescription is to raise taxes. I mean, my goodness.
Angesichts des Patz ist Präsident Obama heute einmal mehr an die Öffentlichkeit getreten, um den politischen Druck zu erhöhen.
I continue to push congressional leaders for the largest possible deal.
Er werde nach wie vor für eine möglichst umfassende Lösung eintreten, sagte der Präsident, der sich der Öffentlichkeit als vernünftiger Politiker der Mitte präsentierte. Die USA könnten sich nicht von Monat zu Monat hangeln, sagte der Präsident.
This is the United States of America. And you know, we don't manage our affairs in 3-month increments.
Das von der Tea Party so vehement bekämpfte Auslaufen von Steuerprivilegien für Wohlhabende würde erst 2013 in Kraft treten.
What we have talked about is that starting in 2013,
Präsident Obama kündigte an, er werde sich von nun an jeden Tag mit beiden Parteien treffen. Ein Scheitern der Verhandlungen sei ausgeschlossen. Und dies bestätigte auch der führende Republikaner im Senat, Mitch McConnell, am Wochenende.
Nobody's talking about not raising the debt ceiling. I haven't heard that discussed by anybody.
Eine Lösung wird gefunden werden. Doch die etablierten Republikaner kämpfen mit den neuen Abgeordneten der Tea Party, die ihre gesamte Glaubwürdigkeit auf ihrem Nein zu höheren Steuern zementiert haben. Der Ausgang der Verhandlungen wird deshalb auch die Zukunft der Tea Party bestimmen.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem Nullpunkt der Donau in Sulina und dem Nahostkonflikt in Washington und Bern. Im Herbst will die palästinensische Führung einen unabhängigen Palästinenserstaat ausrufen. Genau um das zu verhindern, trifft sich heute in Washington das Nahostquartett, bestehend aus der UNO, der EU, den USA und Russland. Ohne große Chancen allerdings. Und wenn das Quartett scheitert, dann kommt es womöglich zum Showdown vor der UNO, Fredrik Steiger.
Weil der nahöstliche Friedensprozess seit Jahren faktisch tot ist, wollen die Palästinenser nun das Heft selber in die Hand nehmen. Durchaus auch als Provokation gedacht, wollen sie im Herbst vor der UNO einseitig einen unabhängigen Palästinenserstaat ausrufen. Genau das aber will das Nahostquartett verhindern. Dessen Unterhändler Tony Blair sagt klar:
The political process that is necessary for a solution of this issue along the lines of two states.
Es gebe nur einen sinnvollen Weg zu einem Palästinenserstaat und der führe über Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien. Ein UNO-Votum sei kein Ersatz dafür. Genauso argumentiert die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton.
The only viable choice is a negotiated outcome on all final status issues.
Dass die Mitglieder des Quartetts und nicht nur sie eine Stunde der Wahrheit vermeiden wollen, leuchtet ein. Nichts spricht dafür, dass eine solche Abstimmung über Palästina einen Friedensschluss erleichtern würde. Im Gegenteil, viele rechnen mit noch mehr Gewalt. Bloß, das Nahostquartett hat der Palästinenserführung nichts anzubieten, damit sie dem Druck aus der eigenen Bevölkerung widersteht und auf die Provokation vor der UNO verzichtet. Die EU möchte zwar eine Schlüsselrolle zugunsten einer Friedenslösung spielen, betont Catherine Ashton.
I believe the European Union has an important role in this process.
Doch die EU ist gespalten, ihr Einfluss bleibt begrenzt. Auch Russland, ebenfalls Mitglied des Nahostquartetts, sieht sich gerne als Hauptakteur und rühmt sich bester Kontakte zur Palästinenserführung, vor allem zur islamistischen Hamas. Doch Russland-Expertin Oksana Antonenko von der Londoner Denkfabrik IISS relativiert.
Whether Russia can actually exert influence over Hamas so far, you know, they reached out to them.
Moskaus privilegierte Beziehungen hätten bisher wenig gebracht. Bleiben die USA, die zumindest die Macht hätten, einen Akteur im Konflikt, Israel, massiv unter Druck zu setzen. Doch Außenministerin Hillary Clinton hat soeben klargemacht, wo ihr Land steht. Wie immer, wenn es hart auf hart geht, auf der Seite Israels. Präsident Obama verbürge sich persönlich für Israels Zukunft, Sicherheit und Erfolg.
President Obama is demonstrating his personal commitment to Israel's future.
Es wird also keinen massiven US-Druck geben, damit die Israelis auf ihre Siedlungspolitik, zurzeit das Haupthindernis für Friedensgespräche, verzichten. Das Nahostquartett dürfte also die vielleicht letzte Chance verpassen, einen Showdown vor der UNO zu verhindern. Also muss wohl bereits diesen Monat der UNO-Sicherheitsrat über den UNO-Beitritt Palästinas befinden. Das Ergebnis steht schon fest. Der Beitritt wird am US-Veto scheitern. Spannender ist die Abstimmung im September in der UNO-Generalversammlung. Dort hoffen die Palästinenser auf eine breite Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates, wenngleich als UNO-Nichtmitglied. Die arabischen und weitere muslimische Länder werden Ja stimmen. Sichere Nein-Stimmen sind neben jener Israels selber die der USA und Deutschlands. Frankreich und Spanien neigen zu einem Ja. Doch viele Länder in Europa, Afrika und Lateinamerika ringen um ihre Positionen. Israel und Palästina lobbyieren zurzeit intensiv um diese Stimmen. Sicher aber ist bereits, die UNO selber wird zu den Verlierern gehören, egal wie die Abstimmung ausgeht. Seit Jahrzehnten wird die Weltorganisation strapaziert durch den Palästina-Konflikt. Nun droht der UNO gar, zur Hauptbühne dieser hochemotionalen Auseinandersetzung zu werden. Das wird die Organisation zusätzlich belasten und häufig lähmen.
Die Einschätzung von Fredrik Steiger. Eine Stimme in diesem palästinensischen Poker vor der UNO gehört der Schweiz. Als Mitglied der Vereinten Nationen muss auch sie eine Position finden zur Frage einer palästinensischen Unabhängigkeit im Hinblick auf diesen Herbst eben. Und es wird bereits heftig diskutiert und lobbyiert. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Das israelische Außenministerium hat eine Informationsoffensive in Gang gesetzt. Die Botschafter im Ausland wurden angewiesen, Einfluss auf die jeweiligen Regierungen zu nehmen. Dies, um eine einseitige Anerkennung Palästinas als unabhängiger Staat zu verhindern. Auch der israelische Botschafter in der Schweiz, Ilan Elgar, ist bereits aktiv.
Ich erkläre unsere Position bei verschiedenen Politikern und anderen, nicht nur. Ich habe viele Gespräche mit Parlamentariern und Akademikern und viele Schweizer.
Bereits Gespräche geführt hat der israelische Botschafter zum Beispiel mit der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Israel, die in verschiedenen Vorstößen die schnelle Anerkennung Palästinas kritisierte. Auch mit der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats APK hat Botschafter Elgar Kontakt aufgenommen. Präsidentin Christa Markwalder.
Der israelische Botschafter in der Schweiz hat angeboten, die Mitglieder der Außenpolitischen Kommissionen zu dokumentieren. Und wir nehmen solche Informationsangebote wahr. Von daher ist der israelische Staat sicherlich aktiv in dieser Frage.
Die APK-Präsidentin legt Wert auf die Feststellung, dass die Kommission auch von palästinensischer Seite her mit Informationen eingedeckt werde. Auch der Präsident der ständerätlichen APK will in den nächsten Wochen Anhörungen von beiden Seiten organisieren. Das Lobbying bei den Außenpolitikern ist wichtig, denn auch wenn der Bundesrat allein entscheidet, ob er Palästina als unabhängiger Staat anerkennen will oder nicht, die außenpolitischen Kommissionen reden mit.
Die APK hat bereits im Frühjahr der Außenministerin mitgeteilt, dass wir in diese Frage konsultiert werden wollen. Sie hat von uns aus gesehen eine große außenpolitische Tragweite und in solchen Fällen sind eben die Kommissionen auch zu konsultieren.
Außenpolitisch bedeutsam ist das Thema auch deshalb, weil die Schweiz in der Vergangenheit immer wieder versucht hat, im Nahen Osten zu vermitteln. Im Ringen um die einseitige Anerkennung mischen auch Schweizer Politiker aktiv mit. Denn die Israel-Palästina-Frage weckt Emotionen wie kaum ein anderes außenpolitisches Thema. Viele bürgerliche Politiker betrachten Israel als demokratisches Bollwerk im Nahen Osten, während viele linke Politiker israelische Völkerrechtsverletzungen anprangern und ein Ende der Besatzung der Palästinensergebiete ein altes Thema ist. Zum Lobbying gehört auch, dass die Gesellschaft Schweiz-Israel Anfang August Außenministerin Micheline Galmiret treffen wird. Ein Termin, der für die pro-israelischen Lobbyisten besonders wichtig ist, weil sie der Außenministerin häufig vorwerfen, sie habe zu wenig Verständnis für die Anliegen Israels. Die palästinensische Seite lobbyiert derweil für ihr Anliegen, die Anerkennung eines unabhängigen Palästinenserstaates. Der Präsident der Gesellschaft Schweiz-Palästina, Daniel Fischer.
Die Schweiz, die eigentlich immer eine Sonderposition eingenommen hat in dieser Frage, ich erinnere auch an die Anerkennung der Regierung nach den letzten Wahlen, dass die Schweiz eigentlich gar nicht anders kann, als von ihrer Position aus der Anerkennung zuzustimmen.
Die Gesellschaft Schweiz-Palästina setzt dabei nicht nur auf das Parlament, sondern will sich via Hilfswerke, kirchliche Organisationen und Medien Gehör verschaffen. Entscheiden wird der Bundesrat bis im September. Das eidgenössische Außendepartement EDA gibt zurzeit keine Auskunft, auch nicht über ein Gutachten, das das EDA zur brisanten Frage ausarbeiten ließ. Der Inhalt ist geheim, Experten aber würden eine Anerkennung Palästinas nicht ausschließen, wie die Sonntagszeitung kürzlich schrieb. Wie sich Bundesrat und außenpolitische Kommissionen entscheiden werden, ist zurzeit noch unklar. In den APKs gibt es momentan aber viele Bedenken gegen eine Anerkennung. Ein Kompromiss wäre die Stimmenthaltung der Schweiz bei der UNO-Vollversammlung im September. Das wäre zwar ein Entscheid für die Neutralität, aber doch kein wirklicher Entscheid und Bekenntnis der Schweizer Regierung.
Monika Zumbrunn berichtete. Die Zusammenarbeit der 10 Donau-Anrainerstaaten zu fördern, das ist das Ziel der sogenannten Donaustrategie, die die EU vor kurzem lanciert hat. Wir nehmen das zum Anlass, diesem Fluss und seinem vielfältigen Ufer nachzureisen. Die Reise beginnt am Nullpunkt der Donau. Und der liegt nicht etwa im Schwarzwald bei der Quelle des Stroms, sondern am anderen Ende beim Leuchtturm des rumänischen Städtchens Sulina. Dort, wo die Donau nach fast 3000 Kilometern ins Schwarze Meer mündet. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat Sulina besucht, das nur mit dem Schiff erreichbar ist.
Faro Sulina, Faro No, con la uscita sulla borsata Dunari in Mare Negro.
Hier der Leuchtturm von Sulina, da vorne das Schwarze Meer, sagt Bootsführer Kirill und deutet mit dem Kopf die Richtungen an, ohne seine riesigen Hände vom Steuer zu nehmen. Beim Leuchtturm von Sulina beginnt die Donau. Von hier an werden die Meilen flussaufwärts gezählt. Das Ende befindet sich demnach an der Quelle, bei Donau-Eschingen im Schwarzwald. Der Nullpunkt wurde im 19. Jahrhundert von der Internationalen Donaukommission festgelegt. Diese hatte ihren Sitz ab den 1850er Jahren in Sulina. Und sie sei so etwas wie die erste europäische Kommission gewesen, gewissermaßen der Vorläufer der heutigen EU, sagt der Historiker Christian Miku.
Donc Sulina, c'est une ville très intéressante du point de vue historique. On a organisé la Commission européenne du Danube. On l'appelle la première Commission européenne.
Hauptaufgabe der Kommission war die Regelung der Schifffahrt auf der gesamten Flusslänge. Beamte aus vielen europäischen Ländern arbeiteten hier, zogen mit ihren Familien nach Sulina und in ihrem Sog Wissenschaftler, Seeleute, Geistliche. Das Städtchen sei Mitte des vorletzten Jahrhunderts ein regelrechter Schmelztiegel gewesen, berichtet Historiker Miku.
Tout autour de la Commission européenne s'est développée une vraie société européenne.
In seinen besten Zeiten hatte Sulina 30.000 Einwohner. Es gab Zeitungen, elektrischen Strom, ein Spital und Kirchen für jegliche Konfessionen. Ganz Europa habe sich hier versammelt.
Deutsche, Russen, Griechen, insgesamt 22 Nationalitäten lebten in Sulina. Davon zeugt noch heute der Friedhof des Städtchens, wo man jüdische neben anglikanischen, orthodoxe neben muslimischen Gräbern findet. Das Völkergemisch drückte sich auch in den vielen verschiedenen Baustilen aus. Doch die Gebäude haben inzwischen eines gemein: sie sind vom Verfall bedroht. Die Stadtverwaltung kümmert sich lieber um die Gegenwart und verlegt neue Wasserleitungen oder asphaltiert Straßen, die bisher Sandpisten waren. Bürgermeister Aurel Dimitriou ist voller Tatendrang.
Iar acum suntem în situația când refacem alimentarea cu apă.
Die Erneuerungen müssten endlich vorgenommen werden, denn jahrzehntelang habe man die Infrastruktur total vernachlässigt. Nun wird aber mit Geld aus EU-Töpfen wieder investiert in Sulina. Fast wie zu den besten Zeiten vor 150 Jahren, schmunzelt der Bürgermeister.
Acum 155 de ani și acum din nou avem, ne bucurăm de aceleași mari investiții foarte importante care se realizează în orașul Sulina.
Das ist auch nötig. Sulina hatte nach der Hochblüte einen dramatischen Abstieg zu verkraften. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Donaukommission nach Budapest um und mit ihr die internationale Gemeinschaft. Zurück blieben 5000 Einwohner. Die meisten arbeiteten in der Schiffswerft oder der Konservenfabrik. Beide gibt es längst nicht mehr. Und heute? Wovon leben die Menschen?
Pescuitul, navigația și turismul.
Von der Fischerei, der Schifffahrt, dem Tourismus, sagt der Bürgermeister. Einfach sei es nicht. Die Arbeitslosigkeit liege bei über 20%, der Alkoholismus grassiere. Aurel Dimitriou sieht im Tourismus das größte Potenzial. Sulina liegt schließlich am Rande des weltbekannten Donaudeltas, eines UNESCO-geschützten Biosphärenreservats. Es ist der ideale Ausgangspunkt für Bootsexpeditionen in die weitläufigen Sumpflandschaften mit ihren einzigartigen Vogelbeständen. Doch mit dem UNESCO-Schutz sind auch strenge Auflagen verbunden, die hinderlich sein können für die Entwicklung. So müsse jedes Bauprojekt x-fach geprüft und genehmigt werden.
Tot ceea ce se construiește în Sulina, fără avizul administrației rezervației biosferei, nu se poate realiza.
Die Stadt möchte schon lange den Hafen ausbauen, um auch größeren Kreuzfahrtschiffen eine Anlegemöglichkeit zu bieten. Doch die Delta-Verwaltung legt sich quer. Sie erlaubt nur kleinere Boote, die erst noch mit einer streng limitierten Geschwindigkeit auf den Donaukanälen verkehren dürfen. So hält sich denn an der Hafenpromenade der touristische Aufmarsch in Grenzen. Außerhalb der zweimonatigen Hochsaison im Sommer verirren sich nur vereinzelt Reisende nach Sulina. Seit vielen Jahren beobachtet Liviu Simonchenko das Treiben an der Promenade. Er ist Fotograf, führt hier seit den 70er Jahren ein Atelier und dokumentiert mit der Kamera die Veränderungen in der Stadt. Doch sein Brotjob sind Postkarten und Passfotos. Bestimmt habe schon alle Einwohner einmal abgelichtet, meint er. Viele dieser Menschen sind aber längst nicht mehr hier, sondern weggezogen. Drei Viertel der Jugendlichen verließen nach der Schule die Stadt und auch die meisten seiner Freunde und alten Kameraden seien weg, sagt Liviu. Das stimme ihn traurig.
Cei care puteau să facă într-adevăr ceva, pentru că am avut și eu mulți colegi de clasă care sunt plecați, deci care se iau la Sulina și aveau o idee despre ce a fost, din păcate au plecat.
Selber auch zu gehen, kommt für den Fotografen nicht in Frage. Das mache in seinem Alter keinen Sinn mehr, sagt der Mitfünfziger. Er wolle bleiben, er gehöre hierher. Denn wo sonst würden die Leute ihre Passfotos machen lassen? Für Pässe, die sie letztlich benötigen, um von hier wegzukommen.
Unser Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann auf Donaufahrt. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Und für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.